Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle, die Sie trotz größeren Behinderungen hierher gekommen sind, mit dem Wochenspruch: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir wollen beten. Herr, hilf, dass wir hören unter vielen Stimmen, die um uns her laut sind, deine Stimme. Über dem, was unser Herz uns vorhält an Angst und Sorge, dein Wort. Über allem, was unser Verstand uns vorrechnet, deine Verheißung. Hilf uns so hören, dass unser Leben sich deiner Güte öffnet. Segne diesen Gottesdienst. Sei du gegenwärtig an jedem Ort, wo sich Menschen sammeln, die dich brauchen. Nimm den Schatten des Vergeblichen aus unserem Leben und erfülle unsere Tage mit der Kraft deines Erbarmens. Amen. Wir hören die Stuttgarter Bläserkantorei. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, denn die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Und nun singen wir miteinander das Lied dieser Woche 283. Lied 283, die Verse 1 bis 5. Das Evangelium auf den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium im ersten Kapitel von Vers 40 ab. Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte ihn und er reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ging der Aussatz von ihm und er ward rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, siehe zu, dass du niemand davon sagest, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber, da er hinauskam, hob er an und sagte viel davon und machte die Geschichte kund, so dass Jesus hinfort nicht mehr konnte öffentlich in eine Stadt gehen, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Kennen wir auch Jesus, liebe Gemeinde? So fragte der hervorragende Schriftkenner und Theologieprofessor Adolf Schlatter seine Studenten und schrieb als letztes Werk ein Buch mit diesem Titel: Kennen wir Jesus? So fragte der vollmächtige Prediger und Pfarrer Ludwig Hofacker seine Gemeinde und als unvergessliches Zeugnis hielt er eine Predigt zu diesem Thema: Kennen wir Jesus? So fragt der tiefgründige Apostel und Evangelist Markus uns. Und ob, antworten wir. Religionsunterricht, Konfirmandenstunde, Bibellese und Kirchenbesuch sind nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen. Wir kennen zum Beispiel den lieben Jesus, der sich um die Kinder kümmert. Seine Jünger wollten ihm ein stressfreies Stündlein gönnen und wiegelten ihn gegen die aufmarschierenden Kindsmütter ab. Aber sie riefen und fauchten, fort mit den Babys und Rutschern und Säuglingen. Das Reich Gottes ist kein Kindergarten und Jesus keine Kinderschwester. Aber dieser liebe Jesus pfiff seine übereifrigen Personenschützer zurück, nahm die Kinder auf die Arme und sagte, gerade ihnen gehören die Sperrsitze im Reiche Gottes. Oder wir kennen zum Beispiel auch den guten Jesus, der sich einer Ehebrecherin erbarmte. Klerikale Saubermänner hatten diese Frau auf frischer Tat ertappt und schleppten sie zu Jesus. Sie wollten eine höchstrichterliche Bestätigung ihres Todesurteils. Aber dieser gute Jesus weiß, dass wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei übrigen auf sich. Und deshalb sagt er, wer von euch eine weiße Weste hat, der werfe den ersten Stein. Und weil keiner ausholt, ist sie frei. Oder wir kennen doch auch den aufgeschlossenen Jesus, der selbst für den Tischwein einer Hochzeitsgesellschaft besorgt ist. Entweder hatte man nicht genug vorgesorgt oder war der Durst zu groß, jedenfalls waren die Flaschen alle. Hinter den Kulissen herrschte eine betretene Hilflosigkeit. Und Jesus benützte die Gelegenheit nicht, um übers Fasten zu reden, übers Maßhalten, übers Verzichten. Er sagte, fülle die Krüge, und ein guter Tropfen floss in die Gläser. Doch wir kennen doch den lieben und guten und aufgeschlossenen Jesus. Nur, das ist gut und in mancherlei Hinsicht auch zu loben. Aber wer daraus den Schluss zieht, er kenne den ganzen Jesus, der ist auf dem Holzweg. An ihm sind immer neue Seiten zu erkennen. Bei ihm sind immer neue Erfahrungen zu sammeln. Mit bei ihm kommt man aus dem Staunen nicht heraus. In Sachen Glauben gibt es keine Professoren, sondern nur Studenten. keine Lehrer, sondern nur Schüler, keine Meister, sondern nur Lehrlinge, keine Ausbilder, sondern nur Azubis, Auszubildende, die bis an ihr Lebensende diesen Stoff, diese Stoffhülle nicht gepackt haben. Walter Nick, jener Schweizer, hatte schon recht, wenn er schrieb, immer neue Gegensätze treten bei diesem Jesus hervor und machen diesen Gestalt zu einem faszinierenden Rätsel. Unmöglich ist es, diese Person ganz zu erfassen, die wie ein Blitz vom Aufgang bis zum Untergang zuckt. So zeigt uns dieser heutige Abschnitt nicht nur den lieben und guten und aufgeschlossenen Herrn, sondern auch den zornigen und ernsten und verschlossenen Jesus. Deshalb müssen wir hier näher hinschauen, näher hinsehen. Zum Ersten, der zornige Jesus müsste sich eigentlich freuen. Da steht ein Mann vor ihm, der einmal als Todeskandidat zur Leprastation gekarrt worden ist. Hinaus vor die Stadt, mit faulenden Händen, mit fressenden Geschwüren, mit übel riechendem Eiter, abgeschrieben, abgeschoben, verfemt. Über dem Eingang hieß es auf dem Schild, Achtung, Lebensgefahr, Ansteckung. Keiner durfte näher heran als 50 Meter, außer den Priestern. Sie waren nämlich die Vertreter der Gesundheitsbehörde, die entweder einen Gesundheitspass oder einen Totenschein ausstellten. Andere Entlassungspapiere gab es hier nicht. Und dort fristete dieser Mann seine letzten Tage. Und dort war dieser Mann eingesperrt wie im letzten Gefängnis. Wenn es von keinem anderen Ort galt, hier galt es, lass alle Hoffnung fahren. Und dann kommt dieser Jesus vorbei. Sein Weg nach Jerusalem berührte diesen Ort des Grauens. Jesu Weg berührt immer die Orte des Grauens und des Elends. Davon bleibt er nicht unberührt. Er hat doch Mitleid mit denen, die keine Hoffnung haben. Jesus hat ein Herz für die, die herzlos abgeschoben sind. Jesus hört dieses Rufen aus den Tiefen der Elendsquartiere dieser Welt. Und so vernimmt er auch diesen Schrei aus der Tiefe. Willst du, Herr, so kannst du. Nicht wahr? Wir hätten doch anders gerufen. Kannst du, so wolle doch. Skepsis macht uns zu schaffen. Zweifel setzen uns zu. Ungewissheit liegt immer wieder Mehltau auf unserem Glauben. Und hier dieses erbärmliche Bündel Mensch setzt alles auf eine Karte und sagt, du kannst. Jesus müsste sich freuen, aber er wird wütend. Jesus müsste sich gratulieren, aber er wird zornig. Jesus läuft rot an, so heißt die ursprüngliche Lesart in diesem Text. Warum eigentlich? Dieser Jesus sieht nicht nur die handgroßen Geschwüre auf der Hand. Er sieht nicht nur die strahligen weißen Narben auf dem Körper. Er bemerkt nicht nur die Lähmungserscheinungen und den Muskelschwund. Dieser Jesus schaut überhaupt nicht nur auf das Böse, sondern er durchschaut das Böse. Hinter allem steckt diese gottfeindliche Macht. Hinter allem Übel hat sich dieser sein Intimfeind verborgen. Und dem kündigt er den Kampf an, denn dazu ist Jesus Christus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus sieht sich von diesem hinterlistigen Urfeind herausgefordert. Mit heiliger Respektlosigkeit nimmt er den Fehdehandschuh auf. Und dann geht er auf ihn zu und sagt, nun wollen wir mal sehen, wer hier auf dieser Erde der Stärkere ist. Er reckt seine Hand aus, zieht den Mann auf seine Seite und heilt ihn. Viele andere hat er nicht geheilt. Viele leiden weiter. Die Elendsquartiere dieser Welt sind keineswegs evakuiert. Trotzdem hat er damals die Machtfrage in der Welt ein für allemal entschieden. Wer heute Morgen mit seinem persönlichen Elend zu ihm kommt und sagt: Herr, ich kann nicht mehr, aber du kannst. Den zieht er auf seine Seite und der gehört ihm, lebend, leidend, sterbend, unverlierbar. Und das andere, der zornige Jesus, dieser ernste Jesus nun, müsste sich doch eigentlich freuen, freundlich geben. Dieser Genesene hat ja entsetzlich viel gelitten. Nicht umsonst heißt es schon im Hiob-Buch über diese bis heute nicht ausgerottete Geißel der Menschheit: Aussatz ist der erstgeborene Sohn des Todes. Dieser Gesundgewordene hat entsetzlich viel entbehrt. Diese aussätzigen Asyle waren von der Umwelt getrennt und seinen Verwandten und Lieben konnte er nur von Ferne zuwinken. Dieser Mann hat ja entsetzlich viel mitgemacht. Aussätzige galten als von Gott besonders Bestrafte, die ihre gerechte Strafe abbüßen. Und nun war auf wunderbare Weise dieser Mann heil geworden und stand strahlend und gesund vor seinem Heiland. Hätte Jesus ihm nicht die Hand schütteln müssen und sagen: OB ohne Befund, alles gesund, ich freue mich mit. Hätte Jesus ihm nicht auf die Schulter klopfen müssen und sagen: Aber nun ab nach Hause, Frau und Kinder warten, werden die Augen machen, wenn du plötzlich hereinschneist. Hätte Jesus ihm nicht freundlichst zureden müssen und sagen: Aber nun mach mal eine Pause, nimm einen Urlaub, Erholung hast du nach all diesen schweren Strapazen verdient. Und Jesus, er schüttelt nicht Hände, sondern er schüttelt ihn ab. Er klopft nicht auf die Schulter, sondern er zeigt ihm die kalte Schulter. Er redet ihm nicht freundlich zu, sondern fährt ihn ernst an. Hau bloß ab und sag kein Wort. Warum? Jesus kennt die Wundersucht der Leute. Diese Nachricht von einem gesund gewordenen Aussätzigen würde wie ein Lauffeuer durch den Ort gehen. Dann würden sie doch kommen, die Kleinen und Großen, die Armen und Reichen, die Kinder und die Gegel, die Gesunden und die Kranken, alle ohne Ausnahme, um diesen Medizinmann zu sehen. Er könnte sich vor seinen Bewunderern nicht retten. Aber Jesus will keine Klaköre. Jesus will kein Publikum. Auf Fansclub ist er nicht angewiesen. Jesus ruft nur solche, die keinem Wunderdoktor nachlaufen, sondern einem Heiland nachfolgen. Liebe Freunde, was nützte uns ein gesunder Leib, wenn die Seele krank ist? Was nützte uns eine heile Haut, wenn das Herz zerfressen ist? Was nützte uns diese wiedergeschenkte Freiheit, wenn wir in Schuld gefangen genommen sind? Und umgekehrt, wie anders wäre ein Leiden zu ertragen, wenn wir auf die Seite dessen gehören, der alles, aber auch schlechthin alles zum Besten kehren wird? Wer sagt, Hauptsache Gesundheit, der wird immer auf dem Weg nach einem Wunderdoktor, Glücksbringer, Medizinmann sein. Wer aber erkennt, dass die Hauptsache Vergebung und Leben mit Jesus ist, der wird nicht müde werden, bis er vor dem steht, der gesagt hat, sei rein. Auch dieser ernste Jesus will nur das Beste für uns. Und der, der dem damals gesagt hat, mach, dass du fortkommst, der sagt jedem heute Morgen, du, mach, dass du heimkommst. Und dieses dritte, der verschlossene Jesus müsste aber jetzt den Mund auftun. Was nämlich anschließend passiert, lupft jedem die Zunge. Anstatt dass der Genesene schnurstracks nach Hause geht und sich an den Hals seiner Frau hängt, hängt er seine Heilungsgeschichte an die große Glocke. Anstatt dass er jetzt auf die Knie geht und leise ein Dankgebet spricht, macht er sich auf die Füße und fängt an zu posaunen. Hört, ich bin gesund geworden. Seht, bei mir ist alles in Ordnung. Dieser Jesus kann auch euch gesund machen. Wie ein Büttel weckt er die ganze Stadt. Müsste sich Jesus jetzt nicht zu Worte melden? Müsste er sich diesen Gesellen nicht vorknüpfen? Müsste er nicht ein Klagelied über diese undankbare Gesellschaft anstimmen? Aber Jesus meldet sich nicht zu Wort. Er meldet sich ab. Er geht zu den Toren der Stadt hinaus an einen einsamen Ort. Eine Verkehrung der Verhältnisse passiert. Während Jesus noch vorher in der Stadt war und dieser Mann draußen auf der Isolierstation, ist jetzt Jesus isoliert und der Mann mittendrin im Getriebe. Und wir fragen, warum? Jesaja, 1000 Jahre vorher, hatte schon eine Antwort, wenn er schrieb, er litt willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesu Weg mündet nie in eine belebte Fußgängerzone. Sein Weg ging von allem Anfang an hinaus vor die Stadt. Sein Kreuz stand draußen an einsamem Ort. Er wollte ja nicht nur gottfeindlichen Mächten Paroli bieten, sondern er wollte die gottfeindliche Macht besiegen. Und genau das hat er getan. Als er zwischen Himmel und Erde hing, seine Hände weit ausgereckt und die Füße durchbohrt, da schrie er, es ist vollbracht. Und seither, Freunde, gibt es keine Krankheit mehr, die so schwer ist, dass sie uns von ihm trennen könnte. Und seither gibt es kein Elend mehr, das so groß wäre, dass er nicht packen könnte. Und seither gibt es keine Todesmacht mehr, die so dunkel wäre, als dass er sie nicht aufhellen kann. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Es ist keiner heute Morgen in die Stiftskirche gekommen, der nicht diese Melodie nachsingen könnte, denn Gott will, dass allen geholfen werde. Dieser Mann ist schließlich doch nach Hause zurückgekehrt. Seine Frau machte große Augen, als sie keine Narben und keine eitrigen Verwundungen mehr ausmachen konnte. Die Kinder strichen über eine glatte Haut. Und er selbst konnte sich im Spiegel nicht wiedererkennen. Dieser Mann ist im wahrsten Sinne mit heiler Haut davongekommen. Aber Jesus will mehr. Er will nicht nur eine heile Haut. Er will auch ein heiles Herz und eine heile Seele und ein ganz heiles Leben schenken. Deshalb ist er nicht nur gut und lieb und aufgeschlossen, sondern zuweilen auch zornig und ernst und verschlossen. Kennen wir diesen Jesus? Kennen Sie ihn? Amen. Wir singen miteinander vom Lied 249, die Verse 1 bis 3. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Heiland bist für uns. Einer, der gegen Krankheit, Schuld und Tod an kann. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hast. Und Herr, wir bitten dich für alle, die heute unter der Macht des Todes leiden, für unsere Kranken und für die Sterbenden, für die Alten und für die Verzweifelten, für die Hungernden und für die Gefolterten, errette sie aus ihrem Elend. Herr, wir bitten dich auch für alle, die berufen sind, gegen die Macht des Todes anzukämpfen, für die Ärzte und Schwestern, für Berater, Therapeuten und Seelsorger, auch für Wissenschaftler und Politiker. Hilf, dass sie Menschen zu helfen vermögen, durch Heilung von Krankheit, durch Arbeit für den Frieden, durch ein Wort, das Hilfe und Hoffnung bringt. Herr, wir bitten dich für uns alle, dass wir mit diesem deinem Worte leben und damit rechnen. Dir, Herr, gebührt Ruhm und Ehre und Dank, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und in der Stunde unseres Todes und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein unser Reich und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Wir beschließen mit Lied 484, die Verse 9 und 10. Unterstützung durch Freundeskreise angewiesen sind, und wir wollen mit dafür sorgen, dass weiterhin Mitarbeiter in unsere Gemeinden und aufs Missionsfeld gesandt werden können. Ich danke Ihnen auch für Ihr heutiges Geben. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr ist wieder 12 Minuten Gottesdienst, Freitag 19 Uhr Stunde der Kirchenmusik. Dienstag laden wir ein zu unserer Stunde der Bibel um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche im Alten Schloss. Zum Thema kennen wir schon, hören wir über Lot, den Mann der Halbwahrheiten. Herzliche Einladung am Dienstag 20 Uhr. Morgen Montag 15.30 Uhr im Gemeindehaus ist Frauenkreis. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Sonate 3, der dritte Satz von Paul Hindemith. Und nun geht mit dem Segen Gottes in diesen Sonntag und in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.